So, und damit sollten wir wieder live sein. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Crypto Nerds Uncut. Wie immer, jede Woche Freitag. Und dabei bleibt's auch, weil wir tatsächlich heute wieder eine andere Uhrzeit haben. Ich hatte einen medizinischen Notfall, auf den wir nicht weiter eingehen.
Genau. Genau.
Ah, Sascha, was ist denn? Was ist denn? Willst du dazu Bezug nehmen?
Nee, das möchte ich nicht, weil es natürlich um deine private Krankengeschichte geht.
Ja.
Und vielleicht ist dir dieser medizinische Notfall auch äußerst peinlich, weil es ja auch Regionen deines Körpers betrifft, über die du nicht sprechen möchtest.
Genau.
Von daher.
Ja, genau. Ich hatte einen Zeckenbiss. Machen wir es kurz. Also, in diesem Sinne, erstmal schön, dass du wieder dabei bist, lieber Sascha. Und erstmal im Sinne aller Hörerinnen und Hörer, alles Gute zum Nachwuchs.
Vielen Dank.
Ja, kam ja dann doch sehr plötzlich. Du hast mir, ich habe im Status frühest gesehen, das Kind ist auf der Welt. Und dann habe ich mir so gedacht, ja, dann heißt das sicherlich, Sascha hat keine Zeit für den Podcast. Fand ich ein bisschen schwach von dir.
Da hast du Gold richtig gelegen.
Ja, sehr gut, sehr gut. Ja, da nochmal alles Gute. Und Werner hat dich aber auf jeden Fall sehr gut vertreten und soll auch nochmal liebe Grüße von Werner bestellen an der Stelle und nochmal vielen Dank, dass er eingesprungen ist. Und bevor wir starten, wie immer, vielen, vielen Dank an unseren Partner Bison. Liebe Grüße nach Stuttgart. Danke für die Unterstützung. Und damit gehen wir einfach direkt rein, Sascha. Diese Woche waren viele Themen auf dem Tisch. Der Kryptomarkt sieht wieder gut aus. Ja, alle atmen auf. Wir hatten aber auch viele verschiedene Themen. Wir sprechen diese Woche über Donald Trump, wie er sich mehrere Milliarden in Krypto dieses Jahr wohl in die Tasche gesteckt hat. Wir sprechen über ETF-Outflows und positive Meldungen. Es gibt wieder Inflows. Wir sprechen über Strategy und noch viel, viel mehr. Also Sascha, lass uns direkt reinspringen. Ich mach einfach mal das Sharing an und let's go.
Let's go.
Let's go, let's go. So, erstmal zu unseren Wetten der Woche. Letzte Woche hatte ich gewettet, dass wir unter 60 sind im Bitcoin. Das waren wir auch, aber jetzt will ich mir nicht schon wieder diese Ausrederei hier machen, wie es letzte Mal, als wir 7-1, was hatten wir gespielt? 7-1 und ich habe 6-1 getippt, ne? Das wollte ich mir den Sieg ja auch noch geben. Aber das nein,
ist leider
Sascha,
ganz präzise.
Du hast sozusagen gewonnen durch Werners Tipp. Und
vielen Dank, Werner.
Den Fußballtipp haben wir beide in den Sand gesetzt. Also wieder ein Punkt für dich und keinen Punkt für mich. Musst du langsam mal aufholen und ich glaube, wir müssten auch mal die Punkteliste veröffentlichen und transparent machen, wer hier gerade führt. Ich glaube, du bist es aber.
Ziemlich sicher.
Mit ganz, ganz hoher Wahrscheinlichkeit. Ja, genau. Okay, wir sehen sehr viel Grün. Das ist erstmal gut, denn wir haben die letzten Wochen sehr viel Rot gesehen, also es ist auf jeden Fall angenehm im Auge. Wir sind mit dem Bitcoin bei $61.900 und damit 4% im Plus zur Vorwoche. Ethereum bei knapp 12% und Solana zwischenzeitlich teilweise bei 20% gewesen. Scheint doch wieder aufwärts zu gehen, Sascha, oder?
Haben wir überhaupt einen Verlierer der Woche? Gibt es sowas
die Woche? Tron ist mit
leichtem
Minus. Ja, klar kann man filtern. Ja, dafür gibt es das ja hier oben.
Worldcoin.
Aha. Canton, auch im Minus.
Pi.
Ja, Pi. Ja, das ultraseriöse Pi-Network. Ja,
geht ja, schon. Ja, aber hey, ist sehr übersichtlich, ne?
Ah ja, also, sehr übersichtlich.
Sehr übersichtlich.
Ja. Oh, hier, guck mal, World Liberty Financial. Leicht.
Ja, minus 0,03%.
Ja. Ist ja eigentlich fast ein Stablecoin.
Ist ja quasi nichts.
WLFI. Alright. Also diese Woche, glaube ich, aber trotzdem sehr viel Schwankungen drin gewesen. Und lass uns einfach mal reinspringen. Bitcoin hatte auf jeden Fall seine Ups and Downs. Ja, also wenn wir jetzt hier mal starten, ich scroll mal ein bisschen weiter rein. Also wir sind hier irgendwie mal in den Montag gestartet, so um bei, na, wo geht's denn los?
60.
So hier, so um die, ja, 59 und ein bisschen, ne? Also wir sind auf jeden Fall unter 60 gestartet, haben uns dann immer wieder an die 60 rangetastet, sind leicht drüber, sind wieder drunter, sind wieder drüber, sind relevant runtergegangen, dann wieder drüber, wieder leicht runter. Also wir kämpfen die ganze Zeit um die 60 und jetzt sieht es gerade so aus, als ob wir uns da so ein bisschen Luft in Richtung 60 verschaffen. Wie siehst du das jetzt gerade? Ist der Bullrun schon eingeläutet, Sascha?
Nein. Von einem Bullrun würde ich jetzt nicht ausgehen. Aber ich bin vorsichtig optimistisch, dass wir zumindest bis Ende nächster Woche noch einen weiteren Kurssteigerung sehen, aber das können wir dann gerne in unserer Wochenwette festzurren.
Mhm. Machen wir auch konkreter. Ich bin aber generell von dem, was wir so an News heute besprechen, auch wenn es ein paar Positivsignale gibt, würde ich generell eher dazu tendieren, dass wir nochmal nach unten durchgereicht werden. Aber warum und wieso, besprechen wir gleich. Erstmal grundsätzlich, es gab diese Woche ganz, ganz viele News, ganz, ganz viele Posts zu dem ganzen Thema 200-Week Moving Average. Der zeigt halt einfach quasi so den durchschnittlichen, die durchschnittliche Kursentwicklung von Bitcoin und dann den tatsächlichen Kurs und dementsprechend hier einmal dann immer diese Momente, wo quasi, wir ziehen es uns mal rein, ja, wo letzten Endes der Bitcoin-Preis unter diesen Moving Average drunter fällt und da wird dann immer gesagt, so, ja, und das waren immer gute Momente, nachzukaufen und danach ist der Kurs immer wieder gestiegen. So, das ist das, was diese Woche durchs Netz auf jeden Fall kursiert ist. Und wenn man da mal ein bisschen rauszoomt, ja, aber man sieht halt auch, bloß weil der mal den Moving Average nach unten durchbricht, heißt das nicht in jedem Moment, dass es immer blind kaufen bedeutet und der absolut richtige Moment ist, um zu investieren. Denn es gab hier auch schon mal, wenn wir uns das in 2022 anschauen, ja, da sind wir auch im Juni drunter gegangen, ja, haben uns dann aber noch eine ganze Zeit lang weiter darunter bewegt und nicht unbedingt da Momentum wieder aufgebaut. Das hat dann noch eine ganze Zeit länger gedauert. Also wenn man dann sagt, so, oh, ich gehe jetzt rein und dann gehe ich all in, ja, ist wahrscheinlich nicht unbedingt der beste Ansatz. Also von daher auch ein bisschen mit Verstand und Intelligenz rangehen. Das heißt nicht bloß, weil wir mal irgendwo unter so einem Moving Average hüpfen oder weil wir im Bitcoin Rainbow Indikator irgendwo im überverkauften Bereich sind, heißt das noch lange nicht, dass das, ja, das Bottom erreicht ist, ja.
Ja, genau. Das siehst du auch, also wenn du einen langfristigen Investitionshorizont mitbringst,
genau,
dann ist es tendenziell kein schlechter Moment, aber oft musst du trotzdem noch lange in Atem mitbringen.
Ja, total, total. Und es heißt ja noch lange nicht, bloß weil die Vergangenheit so war, dass die Zukunft dann so sein muss. Ja, und deswegen ist so dieses Ganze basierend auf diesen vergangenen Indikatoren und vergangenen Charts, bringt dir alles nichts, wenn morgen irgendein signifikantes Event dazukommt, was dir den Boden unter den Beinen wegreißt. So, wir machen hier keine versteckte Werbung für Bitunix im Hintergrund. Hier habe ich mal weggeklickt. Genau, was haben wir so? Also da könnte man jetzt raus interpretieren, ja, wir haben mal wieder diesen Moving Average, sind wir drunter gegangen. Vielleicht ist es ein guter Indikator, um vielleicht mal ein bisschen Positionen wieder weiter aufzubauen. Wir haben ein weiteres positives, kleines Zeichen, Sascha, Bitcoin, ETF, Flow, wir haben mal wieder einen Zufluss seit einigen Wochen.
Finde ich gut.
Ja, ja, was soll man da auch mehr zu sagen? Was soll
man da auch mehr zu sagen? Kann man mal machen. Ja, es ist, im Prinzip passt es ja auch mit der Preisentwicklung, die wir gesehen haben. Woher soll denn die Preisentwicklung kommen? Klar, wenn der Bitcoin-Preis steigt, dann hast du natürlich logischerweise mehr Inflows in den ETFs, weil irgendeiner muss es ja kaufen.
Ja, total, total. Also grundsätzlich, wir hatten da auch die letzten Wochen immer mal wieder drüber gesprochen. Wir hatten jetzt mal wieder einen Inflow von hier 223 Millionen US-Dollar über die verschiedenen ETFs hinweg und das meiste ist in den Fidelity Bitcoin ETF reingeflossen und es ist so, dass das einer der größten Tageszuflüsse und das zeigt ja auch schon, in welcher Phase wir uns die letzten zwei Monate befunden haben. Das war der größte Tageszufluss seit zwei Monaten, ja, und hier mit diesem Inflow endet auch einfach so ein Streak von 10 Tagen, die wir quasi straight Outflow hatten. Und wenn du das jetzt mal hier zusammenrechnest, die letzten Outflows sind wir so bei, weiß ich nicht, 1,5, 2 Milliarden Outflow in 10 Tagen. Also es ist halt auch wahnsinnig, was da alles rausgeflossen ist. Und jetzt müssen wir überhaupt erstmal wieder auf den Punkt kommen, dass wir uns erholen und dass da wieder signifikant was reinfließt, ja. Was man aktuell auch sehr, sehr stark sieht, die ganzen ETF- und ETP-Anbieter, vor allem in Europa, die ja höhere Kostensätze und Fees haben als Bitcoin-ETFs, die sind auch alle im Preiskampf. Also alle sind mit ihren Preisen und Gebühren nach unten gegangen, weil sie halt dem Markt ein Stück weit entgegenwirken mussten. Und auch die hatten natürlich Outflows. Also auch das ist gerade ein knallhartes Geschäft und nicht wirklich gerade einfach an der Stelle. Ja,
ja. Genau.
Genau, hier auch nochmal, hier sieht man auch nochmal seit Ende letzten Jahres, Anfang diesen Jahres, wir haben halt mehr Outflow als Inflow und das ist natürlich auch so ein bisschen für die Gesamt-Bitcoin-Kursentwicklung genau das, was halt einfach sinnbildlich ist. Das, was uns letztes Jahr massiv beflügelt hat und auch wirklich guten Rückenwind gegeben hat, das ist das, was uns jetzt gerade so ein bisschen auch natürlich ein Faktor von vielen ist, der uns ein Stück weit mit nach unten zieht. So, das ist, glaube ich, ganz klar.
Kommt vielleicht jetzt wieder zurück.
Ja, schauen wir mal. Ne? Also schauen wir, wie es weitergeht. Ich bin da grundsätzlich positiv, dass generell institutionelle Anleger den Trend erkannt haben und da auch generell strukturell reingehen. Aber aktuell ist es halt einfach eher ein Outflow-Szenario als ein Inflow-Szenario. Genau.
Werbung. Wenn du mit Krypto starten willst, ist nicht die erste Frage, welchen Coin kaufe ich, sondern wem vertraue ich und wie kompliziert wird das? Genau deshalb möchte ich dir heute unseren Partner Bison empfehlen. Bison ist der Krypto-Broker von der Gruppe Börse Stuttgart mit über 160 Jahren Erfahrung am Markt und made in Germany. Der Fokus ist ganz klar: Einfachheit und Zuverlässigkeit. Du kannst dich in der App oder über Web kostenlos registrieren, dich ganz einfach verifizieren und dann in wenigen Minuten loslegen. Was ich als einsteigerfreundlich empfinde, Bison hat ein intuitives Design, mehr als 50 echte Coins wie Bitcoin oder Ethereum und der Handel ist gebührenfrei, ohne Kosten für Ein- und Auszahlung oder Kontoführung. Wenn du Bison jetzt einfach mal austesten möchtest, bekommst du mit dem Aktionscode BITCOIN10 10 Euro in Bitcoin. Wie? Kostenlos registrieren, Konto verifizieren, Geld einzahlen und Krypto handeln. Hinweis auf die Teilnahmebedingungen unter bison.app/audio. Werbung Ende.
Okay, dann hatten wir die letzten Wochen schon immer sehr, sehr stark über Michael Saylor und Strategy gesprochen. Never Ending Story, ja. Wir hatten vor, wie viele Wochen waren das jetzt schon, Sascha? Da war ich im Urlaub unterwegs, das ist bestimmt schon 3 Wochen her jetzt. Da haben wir über das Thema Never Sell gesprochen, ja, jetzt schreibt der Business Punk, das Bitcoin-Märchen bekommt Risse, Strategy verabschiedet sich von Never Sell und ja, da kann man, glaube ich, sagen, ja gut, Leute, schön, dass ihr jetzt auch endlich in der Realität angekommen seid. Das ist natürlich nichts Neues mehr für die Leute, die hier unseren Podcast hören oder auch in der Industrie unterwegs sind. Aber de facto ist es anscheinend jetzt auch in Mainstream-Media angekommen und es wurde halt nochmal diese Woche unterstrichen durch den CEO von Strategy. Sascha, was hat der gemacht?
Ja, der hat im Prinzip ein Dekret oder ein Framework vorgestellt. Das Kernstück davon ist, dass er oder beziehungsweise Strategy bis zu 1,25 Milliarden US-Dollar in Bitcoin verkaufen darf. Die Erlöse dafür, das ist aber auch geregelt, müssen entweder als Cash-Reserve liegen oder in die Vorzugsdividende fließen, für Zinszahlungen hergenommen werden oder als Rückkaufvehikel für Stammaktien. So, und das natürlich jetzt, hier hat ja auch JP Morgan drauf reagiert und gleich gesagt, Strategy ist ein Risiko, eine Gefahr für Bitcoin.
Ja.
Was wir ja auch schon ein bisschen so
schon seit Wochen, Monaten, genau.
Geraume Zeit sagen.
Genau.
Aber ja, also ist es aber, glaube ich, auch mal wichtig, das einzuordnen entsprechend, dass keine Firma der Welt aus purem Gemeinschaftsnutz Bitcoin oder Investments tätigt. Am Ende müssen die alle Geld verdienen und überleben.
Ja, richtig. Richtig. Das haben sie jetzt nicht aus Nächstenliebe gemacht. Ich hatte diese Woche auch so ein Stück weit unter einem Post auf LinkedIn, hatte ich einen Kommentar und der hatte mich dann so gefragt, so nach dem Motto, ja, ich bin Hodler und ich glaube an die Story und bin auch kein Trader und kein Zocker. Aber wie siehst du das denn gerade so? Wie schätzt du es ein? Ja, jetzt haben wir irgendwie Mainstream-Adoption nahezu. Ja, ein Großteil der Leute kennt es. Die Großbanken investieren da rein. Aber das ist doch total weit weg von dem Ursprungsgedanken, von dem ursprünglichen Satoshi-Idee. Ja, und da sage ich, ja, total. Aber auf der einen Seite haben alle rumgeheult. Wir wollen Adoption, wir wollen Mainstream, wir wollen, ne? Und jetzt sind wir da und jetzt heulen sie auf der anderen Seite, oh, jetzt die Banken eignen sich das Thema an. Das ist natürlich, ja, die Medaille hat immer 2 Seiten. Ja, so, und wenn du nur mit 10 Hansels auf der Welt irgendwie Bitcoin hin und her handelst und bist dann total autonom, ja, dann bringt dir das halt auch nichts, ja. Auf der anderen Seite bist du halt, ja, einfach klar, die Großen steigen jetzt ein und natürlich würde sich wahrscheinlich Satoshi im Grabe rumdrehen, ja, tatsächlich.
Diese Diskussion, die habe ich aber auch schon seitdem ich in Krypto generell unterwegs ist, weil Dezentralisierung für mich von Anfang an ein Fliegenfänger war.
Ja.
Das ist einfach eine Falle. Es war schon immer eine Falle. Es war noch nie anders. Weil du kannst nicht beides haben. Also du kannst nicht ein dezentrales Zahlungsmittel haben, was dir ermöglicht, Zahlungsströme und Zahlungsflüsse global in großen Mengen abzuwickeln, weil am Ende des Tages musst du das Geld ja irgendwie wieder auf ein Konto bringen. Mhm. Und keine Zentralbank der Welt hat ein Interesse daran, dass du ein paralleles Zahlungssystem schaffst.
Ja.
Dass Dezentralisierung von Anfang an zum Scheitern verurteilt war, ist nicht überraschend.
Ja, 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 total, total. Also, das war so einfach spannend zu sehen. Und wir sehen jetzt halt einfach, dass gerade sehr, sehr große akkumulieren, wenige große sehr, sehr viel halten und die natürlich zum systemischen Risiko für den Bitcoin und für den Preis sind in dem Fall. Ja, das kann man, glaube ich, zusammenfassen.
Ja.
Dann vielleicht noch kurz Side Note. Strategy hat tatsächlich auch seit über einer Woche jetzt nichts mehr gekauft. Ja, sonst sind sie ja eigentlich eher so im wöchentlichen Rhythmus, dass sie kaufen. Es gab es immer mal wieder, dass sie mal eine Woche nicht gekauft haben, dann wieder eine größere Position gekauft haben, aber de facto einfach nur als Side Note, gerade aktuell haben sie letzte Woche nichts gekauft, wobei ich dann auch wieder sagen würde, ey, wir hatten jetzt 57,7 als Tiefspunkt, warum hoffen da keine Positionen ein? Weil wenn ich mir hier anschaue, für was für Durchschnittskurse die einkaufen, ja, hätte man jetzt eigentlich wieder günstig einkaufen können, aber dadurch, dass sie wahrscheinlich eh gerade andere Themen haben und drüber nachdenken, wie sie verkaufen, ja, du weißt, glaube ich halt nicht, dass...
Sorry? Du weißt ja auch nicht, wie die internen Prozesse da abgehandelt werden. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass da wird sicherlich ein Framework geben, was natürlich auch den Chart irgendwie technisch analysiert, um Käufe zu triggern oder auszulösen. Ich glaube nicht, dass da jemand früh eine Fahne in den Wind hält und sagt, hey, pass auf, wir kaufen oder verkaufen jetzt. So, das Bottom des Times ja nicht.
Aber wenn du hier schaust, es ist tatsächlich immer im Wochenabstand. 22., 15., 8., ja. 1. Also schon immer genau eine Woche.
Aber nicht jede Woche.
Ja, nicht jede Woche. Nicht jede Woche, ja. Das ist so fast wie unser Podcast. Es ist jede Woche, aber nicht immer gleicher Tag und gleiche Uhrzeit.
Ja. Vielleicht müssen unter der Woche bestimmte Trigger irgendwie aufleuchten, dass sie sagen, okay, wir kaufen. Keine Ahnung.
Ja, ja.
Oder es hängt doch
also,
jemand eine
Frage. Wie gesagt, das ist halt wieder so ein bisschen so das Signal. Einerseits vielleicht ein bisschen positiv, wir haben wieder Inflows in den ETFs, ja, hoffentlich, mal sehen. Außer es wird für heute schon wieder für 400 abverkauft, dann ist das Ganze schon wieder AD, was wir da heute gestern reingeholt haben, ja, schnell wieder überholt. Ansonsten Strategy sehe ich halt so ein Stück weit, sie kaufen gerade mal wieder nicht und sagen auf der anderen Seite, sie wollen mehr verkaufen. Das ist natürlich ein schlechtes Signal, wenn ich dann aber gucke, das wären tatsächlich, wenn sie 1,25 Milliarden verkaufen würden, dann wären das ungefähr je nach Kurspreis 20.000 bis 21.000 Bitcoin, um die es da gehen würde. Das wäre jetzt schon signifikanter. Das werden sie wahrscheinlich auch nicht auf einen Schlag machen, sondern gestückelt halt in den Markt reingeben, ja, ganz sicherlich sogar. Aber natürlich auch das ist kein Positivsignal in den Markt rein wieder. Und das nächste nicht super Signal ist halt das Thema, dass die Fed höchstwahrscheinlich in den nächsten 4 Wochen die Zinsraten erhöhen wird. Das hat sich ja beim letzten Mal schon so ein bisschen abgezeichnet. Jetzt wird immer mehr darüber berichtet, dass die Fed wohl ihre Zinsen erhöhen möchte im nächsten Fed-Meeting. Was mich gerade aber wundert, ist, dass wenn ich auf Polymarket schaue, dann haben wir eine Wahrscheinlichkeit von 48%, dass die Fed in 26 das Ganze erhöht. Also da bin ich gerade so ein bisschen... Obwohl, warte mal, was haben wir hier? July-Meeting, September-Meeting, Oktober-Meeting. Also hier scheinbar 9%, die auf einen Fed-Rate-Hike bei July-Meeting wetten. Das ist ja gar nichts. Also de facto Ja, nee, jetzt, ne, also mal Disclaimer hier an der Stelle. Wir fordern hier niemanden auf, irgendwas irgendwie zu wetten. Ja, lass den Scheiß mal. Aber de facto, wenn man es jetzt mal so ein bisschen aus den Zahlen ableitet vom Polymarket, dann ist das auf jeden Fall noch nicht wirklich relevant. Vielleicht bin ich auch hier im falschen Market aktuell. Aber das, was ich jetzt so rausgesucht hatte, geht es eher so Richtung Ende des Jahres eine höhere Wahrscheinlichkeit und im Juli eher eine geringere Wahrscheinlichkeit.
Dass es immer noch bei 9% ist, obwohl das ja trotzdem die letzten 2 Tage ziemlich in den News war, ne?
Genau, genau. Das wundert mich total. Also vielleicht gibt es hier irgendwas, was wir nicht wissen, aber...
Ja. Vielleicht kommt der Donald um die Ecke und nimmt den Harsh ein bisschen hier... Ja. Warsh.
Den Warsh ein bisschen harsh an die Hand.
Ja, so rum.
Genau. Ja, also das nächste Fed-Meeting ist am 28. oder 29. Juli. Das steht dann wieder an und dieses Mal haben sie ja die Zinsen so belassen, wie sie waren. Aber er hat natürlich damals schon angedeutet, dass es sich im Laufe des Jahres erhöhen könnte. Und jetzt verdichtet sich halt gerade eigentlich so ein Stück weit das Bild aus den News, dass es in die Richtung geht. Die Bad Polymarkets dieser Welt geben es noch nicht her. Vielleicht sollten wir auch nochmal bei Kalshi gucken im Nachgang, aber aktuell schaut es noch nicht so aus. Also aus meiner Sicht gerade so ein bisschen so eine leichte Ungenauigkeit zwischen den Wettmärkten und der News-Realität. Also let's see. Genau. So, was haben wir als nächstes? Wir hatten über Binance auch letzte Woche gesprochen, dass sie ihre Dings zurückziehen, also ihre Lizenz, den Lizenzantrag zurückgezogen haben. Das heißt, er wurde nicht abgelehnt. Das ist ganz wichtig, weil wenn er abgelehnt worden wäre, dann hätten sie es schwerer gehabt oder fast gar nicht mehr die Möglichkeit gehabt, die Lizenz in nächster Zukunft nochmal zu beantragen. Er wurde zurückgezogen, aktiv von Binance in Griechenland und der Plan, so wie er gerade aktuell ausschaut, ist wohl in Frankreich, dort, wo sie auch schon eine nationale Lizenz hatten, dass sie dort ihre Mika-Lizenz beantragen und von dort nach Europa passporten. Das ist die aktuelle Idee, soweit ich es verstanden habe und verfolgt habe. Und normalerweise dürften sie ja jetzt keine Neukunden mehr gewinnen, keine Kampagnen machen und auch die Services für Kunden müssten zurückgefahren werden. Ja, so, das heißt, in verschiedenen Ländern haben die Kunden dort, eigentlich wie sie dort aufgezählt sind, Frankreich, Italien, Spanien, Polen, Belgien und Schweden, da haben die Kunden tatsächlich eine Mail bekommen, dass sie ihre Funds sozusagen abziehen sollten, ja, dass kein weiteres Trading mehr zugelassen wird und so weiter und so fort. Was aber jetzt immer vermehrt, wenn man nachfragt beim Binance Support, ja, ob denn quasi die Funds runtergezogen werden sollten und so weiter und so fort, als Rückmeldung kommt, ist unten die Info. Und das kam auch ganz oft bei mir in der Community nach dem Motto, ja, also wir sind ja gar nicht von Mika betroffen. Ihre Entity, wo sie handeln, ist ja unter der Abu Dhabi Global Markets Lizenz und dementsprechend ist es für euch gar nicht relevant. Also alles safe, ihr könnt weiterhandeln, alles gut. Obwohl es europäische Bürger sind, die unter Mika ja sozusagen geschützt werden sollen. Also da ist, glaube ich, macht die eine Hand gerade das eine und die andere Hand das andere. Also ist gerade so ein bisschen eine Unklarheit aus meiner Sicht. Warst du bei Binance User? Hast du irgendwelche Infos da bekommen?
Ja, ist schon lang her. Ich weiß gar nicht, ob der Account noch aktiv ist. Ich habe Binance schon, ich glaube, in der letzten Krise irgendwann mal aufgelöst. Aber jetzt wissen wir natürlich nicht, ob einfach bloß der Kundensupport schlecht informiert ist. Oder ob die einfach strukturell sagen so, naja, das machen wir jetzt einfach mal so, bis sich jemand beschwert.
Naja. Weiß ich nicht. Weil was man schon tatsächlich sagen muss, es ist viel, natürlich viele User sind jetzt verunsichert. Viele User fragen bei mir auch an, so hey, was ist denn, welche Börse kannst du empfehlen, was kannst du hier rausgeben? Es gibt ganz viele Threads, jetzt hier beispielhaft einfach mal auf Reddit, ja, wo halt einfach gefragt wird, so hier, die haben ihre Lizenz nicht bekommen, alle wollen jetzt woanders hin, was ist denn jetzt los, was ist denn die beste Exchange, ja, da wird von Bitwavo gesprochen, da wird sehr viel von Kraken gesprochen, da wird von OKX gesprochen, hier ist auch so das, was du nie auf Reddit machen solltest, ja, hier schreibt einer OKX, 8% Deposit Bonus, it's not bad at all und einer schreibt so drunter, if anyone needs my ref link, DM me und alle nach unten gewotet das Ding, das ist halt das, was man auf Reddit nicht unbedingt machen sollte, aber ja, da wird jetzt halt auch drüber diskutiert, wo bringe ich denn meine Kohle aktuell hin und ja, da gibt es verschiedene Börsen in Europa, die arbeiten da unter anderem Bitte?
Zu Bison.
Genau. Bison, Kraken, Bitwavo, OKX, also alle, die eine Lizenz haben, sind erstmal im relevanten Set. Und dann ist halt die Frage, was möchte man machen? Und dementsprechend, wir können euch mal die Links all unserer Partner hier mal drunter packen. Es gibt verschiedene Aktionen, die da gerade laufen. Macht euch da einfach selber ein Bild, guckt, was für euch am passendsten ist. Erstmal grundsätzlich jeder, der eine Mika-Lizenz hat und in Europa operiert, ist auf jeden Fall erstmal ein grundsätzlich solider Player. Ja. Und dann ist eine Frage von Präferenz. Will ich es einfach haben? Will ich viel Trading-Möglichkeiten haben? Will ich irgendwelche Bonusaktionen mitnehmen oder nicht? Oder. Ja. Von daher würde ich sagen, macht euch da euer eigenes Bild. Aber wir können euch gerne mal so ein paar Ideen mit in die Links packen. Genau. Sascha, was haben wir dann noch? Clarity Act? Ah, da sieht es gerade auch nicht ganz so gut aus.
Nee, sieht auch nicht ganz so gut aus. Bloß noch bei einer 40%igen Chance, dass er dieses Jahr noch in Kraft tritt oder beziehungsweise in Kraft gesigned wird.
Ja.
Oh, aber das hatten wir ja auch, ne? Wir haben gesagt, wenn der Clarity Act bis zum, was war es dann, irgendwann im April oder Mai waren wir da unterwegs, nicht gesigned wird, dann wird es dieses Jahr düster. Und wir sind jetzt bei, da wird es dieses Jahr düster.
Ja, genau. Also sie hatten ja probiert, den Clarity Act, das Ziel des Weißen Hauses war es ja, das Ganze bis zum 4. Juli durch den Kongress zu bringen. Und das werden sie jetzt höchstwahrscheinlich nicht mehr schaffen. Und dementsprechend wird das sich jetzt nach hinten verzögern. Da ist natürlich die Frage, kriegt man das dann dieses Jahr noch durch? Es kommen ja jetzt dann die Midterms auch, ne? Und einige andere Themen. Deswegen hat man gesagt, man muss es eigentlich vorher, auch vor der Sommerpause, durch den Senat bringen, damit man überhaupt eine realistische Chance hat, das Thema durchzubringen. Ist natürlich auch kein gutes Signal für den Markt.
Nee, da wird's eng.
Ja, definitiv, ja. Okay, was haben wir noch? Die Europachefin von, kanntest du die? Hattest du die auf dem Schirm? Gillian Lynch von Binance hat nochmal betont, Binance verlässt Europa nicht.
Die Gillian Lynch war vorher bei Gemini, oder?
Kann sein.
Nee, bei...
Hier redet der Chef noch selbst.
Gemini oder wie hießen die anderen? Nee. Galaxy Digital. Ich glaube, Galaxy Digital raus.
Such's doch einfach, Mensch. Hier haben wir doch. Zack, Gillian Lynch. Gucken wir doch einfach mal gemeinsam rein. Wo war sie denn? Die gute. Zack. Gemini,
sei doch.
Hä, aber die hier steht bis heute in ihrem LinkedIn-Profil. Ja, vielleicht. Aber guck mal, neues Bildschirm mit Binance-Shirt drin haben.
Das sind die richtigen. Das LinkedIn-Profil für nur, wenn wir updaten hier.
Na, vielleicht macht sie das aber auch for a reason. Ja, vielleicht macht sie das auch for a reason, um da, wenn jemand googelt, wer ist denn jetzt hier bei Binance? nein, Spaß, aber hat sie anscheinend nicht ganz so up-to-date. Na gut, können wir uns ja mal vernetzen. Vielleicht kommt sie ja zum Podcast, die Gute. So.
Ich habe sie mal in Barcelona getroffen, tatsächlich.
Ja, und? Wie war die so drauf?
Ja, nett.
Ja, okay. Apropos nett, eine Billion in Krypto zu verdienen, das ist auch nett. Blöd ist dann halt nur, dass man verdient, wenn andere verloren haben. Und über wen sprechen wir hier?
Well, I would say it's the President of the United States.
So, der gute Mann hat jetzt seine, da gab es ja jetzt irgendwie die Einkommenserklärung, glaube ich. Ne? Die sind da rausgekommen. Trump hat da auf jeden Fall gut Kohle gemacht. Wer war denn das noch? Der Außenminister? Wie heißt er gerade? Sascha, komm.
Ja.
Komm. Streng dich mal an. Es ist Freitag. Ich weiß, du bist
irgendwas
schon im Kopf.
Irgendwas im B, oder?
Ja, warte. Außenminister Trump.
Da.
Na, wie heißt der denn, der Kleine?
War eine lange Woche.
Nee, Rubio meine ich nicht. Warte mal, Vice President meine ich.
Ja, der Vice President, das ist ja wieder was anderes, wie der Außenminister.
Ja, das ist richtig. Habe ich mich vertan? Entschuldigen Sie bitte. J.D. Vance, danke. J.D. Vance hat lediglich nur 300 bis 500.000 US-Dollar in Krypto. Sagt auch schon relativ viel über ihn. Aber Donald Trump hat erstmal sehr viel mit Fees und Lizenzgebühren eingenommen im Rahmen seiner ganzen Krypto-Aktivitäten und summa summarum tatsächlich auch mit seinen ganzen Meme-Coins und allen drum und dran über 1 Milliarde Dollar eingenommen. Ich glaube 2025 ging es da, ne? Richtig?
Das ist ja gut für ihn.
Du, ja, also der verdient die während seiner Amtszeit wahrscheinlich mehr, als er in seinem ganzen Leben verdient hat. Und das ist ja auch das, was viele ihm ankreiden, dass er sein politisches Amt massivst ausnutzt. Und ich glaube, im besten Jahr hat Obama irgendwie 5,5 Millionen oder sowas gemacht. Wurde jetzt letztens mal rausgegeben. Ich habe es aber auch nicht tief recherchiert, also kann auch alles Quatsch sein. Aber de facto ist es natürlich spannend zu sehen, wie der das Thema outmaxt. Und ist die Frage, wenn er nicht mehr dran sein sollte, wie da nochmal nachgegangen wird, juristisch. Könnte ich mir vorstellen, da wird das eine oder andere Verfahren auf jeden Fall reinflattern. Genau.
Ja, aber es kannst du ja, da müsste ja auch wieder die Constitution, also hier Sondergenehmigung, dass du den Präsidenten anklagen kannst. Also die Hürde ja, ist ja schon.
Haben sie doch das letzte Mal auch schon mal probiert.
Ja, ja, klar. Haben aber sie die Hürde, da ist erstmal eine Hürde da.
Ja.
Und
Trump selber sagt,
there's nothing illegal and nothing wrong with him making 1.4 billion. Nothing illegal, Eric. Ich weiß nicht, was du da bei dem Präsidenten hast.
Genau.
There's nothing illegal.
Ja, ja. Ich sag's dir, wenn ich in die USA einreise und ich da an der Border Patrol stehe, Alter, komme ich nicht durch, ja. So kritisch, wie ich hier immer unterwegs bin gegenüber. Also von daher, wir müssen jetzt andere... wir müssen jetzt ein bisschen more pleaser sein, ja, und müssen, sonst kommen wir nicht mehr in die Staaten. So, dann haben wir noch eine Sache. Leute, es ist das Beermarkt Bottom, ja, also Mediamarkt Saturn verkauft jetzt Bitcoin. wenn das keinen Bullrun auslöst, ich weiß auch nicht, Leute, haltet euch fest, das ist die große News. Aber tatsächlich ganz spannend, ist ein Kryptodienstleister aus der Schweiz. Sascha und ich haben kurz vorher auch schon drüber gesprochen. Witzigerweise hatte ich den Managing Director bei mir auf dem LinkedIn-Profil vor ein paar Tagen und hatte es mir nicht genauer angeschaut, wer er ist und was CryptoNow macht. Aber jetzt tauchen sie hier wieder auf und sind mit Mediamarkt Saturn in einer Partnerschaft. Und ja, bin gespannt. Genau, hier Simon, Managing Director von CryptoNow. Und ja, mal gucken, was das bringt. Ich würde mir das Modell von denen auch gerne mal angucken. Vielleicht lade ich den einfach mal in den Podcast ein und vielleicht kannst du den ja auch zur Conference einladen, Sascha.
Das machen wir.
Conference.
Ja, Neuigkeiten für jeden. Also der Tag 2 ist es sowieso für jeden umsonst. Wer am Tag 1 umsonst kommen will, kann es jetzt auch gerne tun. Wir haben hier eine Partnerschaft mit eToro, welche die Kosten für euch übernehmen. Ist natürlich dann auch wieder, ist ein spezielles Angebot, ist natürlich auch an eine Einzahlung oder eine Erstellung von einem Kundenkonto gebundener. Ja. Aber gerne mal die Sachen bei uns auf der Webseite anschauen. Also wer auch am B2B-Day umsonst kommen möchte, kann das tun unter gewissen Umständen.
Okay, perfekt. Ja dann, Leute, schaut euch das mal an. Von mir gibt es nichts weiter zu sagen, als mich mit der letzten Info mit Mediamarkt Saturn und Kryptowährung zu verabschieden. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Falls euch gefallen hat oder auch nicht gefallen hat, schreibt es uns in die Kommentare, was wir besser machen könnten, wen wir als Gast auch mal wieder einladen könnten. Ja, Sascha, da hatten wir ja auch mal eine Rubrik, dass wir alle 2 Wochen jemanden hier als Gast haben.
Ja, wir hatten diesen alle 2 Wochen Gast, der dann alle 2 Wochen aber ausgefallen ist.
Ja, genau, richtig. Und warte mal, wer hat diesen Gast organisiert?
Ja.
Nein, Spaß.
Ja.
Nein, Spaß. Also es hatte verschiedene Gründe, weswegen es nicht geklappt hat. Wir geben da niemandem die Schuld, alles gut. Wir werden ihn auch noch als Gast dazu bekommen, aber ich schaue mal, dass wir vielleicht für nächste Woche jemanden mit dabei haben, der uns vielleicht zur aktuellen Situation ein bisschen etwas einordnet. Und damit, Leute, schönes Wochenende. Macht's euch gemütlich. Vergesst nicht, euren Freunden zu erzählen, dass es diesen Podcast gibt. Lasst ein Abo da, lasst ein bisschen Liebe da. Schönes Wochenende. Ciao, ciao.
Auf Wiedersehen.